Ihr Lieben, ich habe das Lied, das wir gerade gesungen haben, ausgewählt, weil es sich um die Lieder der Väter handelt. So stand es in unserem alten Liederbuch, gab es eine Überschrift, ein Kapitel, Lieder der Väter. Und als wir das jetzt gerade so schön gesungen haben, kam plötzlich ein ganz lebendiges Bild vor meinen Augen. Und zwar, als ich ein kleiner Bub war, haben das meine Onkels und Tanten, wenn sie sich am Sabbatnachmittag im Garten versammelt hatten, haben die das, nein, sie haben es nicht gesungen, sie haben es geschmettert. Und zwar in einem Marschrhythmus, das sind viele dieser Lieder der Väter, die um die Wiederkunft, um das Wiederkommen des Herrn sich drehen, dann haben die das geschmettert und dann haben sie viele Nachmittage die Offenbarung studiert. Wenn ich jetzt sage, ihr Lieben, sie hätten studiert, dann ist das wohlmeinend ausgedrückt. Sie haben sich heftig drüber gestritten. Aber in einem waren sich die ganz klar, meine Onkels, Tantens, auch der Opa, in einem waren sie sich ganz klar, der Herr kommt gewiss und der Herr kommt ganz, ganz bald. Mein Opa war überzeugt, er wird die Wiederkunft des Herrn erleben. Und da war er nicht der Einzige. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt die Offenbarung studieren in diesem Viertel, dann steckt dahinter natürlich diese Frage, der Herr kommt. Und der Herr kommt bald und die Offenbarung ist geschrieben, und um zu zeigen, dass der Herr bald kommt. Und deshalb heißen wir und nennen wir uns doch Adventisten. Deshalb gehen wir in die Adventistenkirche und Gemeinde, weil das unser Mittelpunkt ist, diese Wiederkunftserwartung. Länger. Wie lange gelingt es, diese Wiederkunftserwartung lebendig zu halten? Und ich möchte euch dazu bitten, dass wir zwei Kapitel in der Bibel aufschlagen. Als erstes für mich ein zentrales Kapitel in den Büchern, die Paulus geschrieben hat. Hebräer Kapitel 11 und Hebräer Kapitel 10, zweiter Teil. Das ist überschrieben, das Bekenntnis der Hoffnung. Und da schreibt er, wir sollen das Vertrauen nicht wegwerfen. Ich lese hier Kapitel 10, Vers 35. Wir sollen das Vertrauen nicht wegwerfen, denn dieses Vertrauen in den Herrn findet reichlich Lohn. Und dann sagt er etwas, ihr braucht aber nur noch etwas Geduld, damit ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangen werdet. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Was sagen wir jetzt dazu? Hat er sich getäuscht? Was hätte Paulus gesagt, wenn er uns sehen würde und sagt, jetzt sind 2000 Jahre vergangen? Hat er sich getäuscht? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser aktuellen Wiederkunftserwartung um? Wie suchen wir und welche Antworten haben wir? Die Grundlage unseres Hoffens, ihr wisst es, Ein Stück Grundkurs in Johannes 14. In meines Hauses, Vater, sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das wird bald sein. Und alle Apostel, alle Jünger, alle Nachfolger haben diese Worte ganz aktuell genommen, ganz ernst. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe, schreibt Jakobus. In Jakobus 5, Kapitel 5. Oder Paulus im 1. Korinther, Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle, so wie wir hier beisammen sind, sagt er, entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, und dies im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und dann auch noch übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Merkt ihr? Er hatte so eine Naherwartung, dass er sagte, einige von uns werden die Wiederkunft des Herrn erleben. Und ich muss meinen Großvater bewundern, der sagte, ich sterbe nicht, bevor der Herr wiederkommt. Gleichzeitig gibt uns aber der Apostel Paulus, der so unmittelbar an die Wiederkunft glaubt, auch ein Wort der Ermahnung mit. Bereits im 2. Thessalonicher sagt er, hebt Leute, seid wachsam und habt Realitätssinn, 2. Thessalonicher Kapitel 2. Was nun aber das Kommen des Herrn angeht, so bitte ich euch, liebe Brüder, ich füge an, auch liebe Schwestern, bleibt besonnen und lasst euch nicht so schnell verwirren und erschrecken, weder durch diese Weissagung noch durch ein Wort oder irgendeinen Brief. Lasst euch nicht verwirren und glaubt nicht, als ob der Tag des Herrn schon da sei. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn das ist letztendlich ein Wirken des Widersachers Christus, der euch verwirren möchte. Und wir lesen in unserer Studienanleitung, sehr schön auf Seite 11, jahrhundertelang begleiteten vielfach Spekulationen und noch mehr Sensationsgier die Verkündigung von Endzeitereignissen. Endzeitpropheten kassierten zugunsten ihrer Werke kräftig ab und melkten ihre Anhänger durch Angst vor dem bevorstehenden Ende finanziell. Ich weiß mehr als ihr. Ich habe ein Stück mehr Erkenntnis. Ich kann euch was erzählen. Und alle lauschen, wonach ihnen die Ohren jucken. Ich zitiere weiter aus unserer Studienanleitung auf Seite 11. Doch jedes Mal kam das Ende nicht. Und die Menschen blieben entmutigt zurück. Was antworten wir darauf, auf diese Entmutigung? Hier schlägt die Studienanleitung vor, wie bei allem Guten, das Gott uns gegeben hat, kann auch Prophetie missbraucht und missgedeutet werden. Die Frage, wann der Herr kommt, die Frage letztendlich, wofür wir glauben, wofür wir ausgerichtet sind, ist die zentrale Frage unseres Glaubens, und natürlich haben sie auch die Jünger gefragt, und zwar am Ölberg. Sie fragten ihren Herrn, sie fragten Jesus, wann wird das geschehen Und was werden die Zeichen dafür sein? In Matthäus 24. Und was sagt Jesus an der Stelle? Er gibt keine Antwort, wann das sein wird, sondern als erstes sagt er in Matthäus 24, Vers 4, hey, passt mir auf, seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Mit meinen Worten, lasst euch keinen Blödsinn erzählen. Denn, Kapitel 24, Vers 36, Matthäus, von dem Tag und von der Stunde weiß niemand. Die Engel nicht und auch der Sohn nicht. Auch ich weiß nicht Bescheid, wann der Herr kommt, sondern allein der Vater, sagt Jesus. Trotzdem ist uns die Bibel gegeben und sind uns die Bücher gegeben und ist uns die Offenbarung gegeben, zu zeigen, was geschehen soll. Und Offenbarung 1, Vers 1, ganz am Anfang, sagt, das ist die Offenbarung Jesus Christus, die Gott gegeben hat, seinen Knechten, um ihnen zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Ein göttliches Buch, ein englisches Buch, ein Buch, das Engel seinem Knecht, dem Knecht Johannes, eingegeben haben. Selig ist, der dies liest und der dies hört. Und wer dies behält, was darin geschrieben ist, denn, auch hier wieder dieser Ausdruck, denn die Zeit ist nahe. Und so warten wir als Adventgemeinde seit über 150 Jahren. Und ihr kennt unsere Geschichte. Ihr kennt diese Naherwartung, mit der unsere Glaubensväter vor 1844 gewartet haben. Sie haben ihren Besitz verkauft. Sie haben ihre Felder nicht mehr abgeerntet und sie haben ihre Kinder nicht mehr zur Schule geschickt. Denn sie hatten und sie waren überzeugt davon, von den Erkenntnissen aus Daniel und aus der Offenbarung. Und sie haben diese Worte buchstäblich genommen. E.G. Weidt schreibt 1856, mir wurde eine Gruppe gezeigt, und sie hat dies gesprochen auf einer Konferenz. Und sie hat in die Menge geschaut und sie hat in die Menge gesprochen. Und sie sagte zu dieser Menge, mir wurde eine Gruppe gezeigt, die bei der Konferenz hier anwesend ist. Und der Engel sagte mir, einige von euch werden Nahrung für die Würmer. Einige von euch werden von den sieben Plagen getroffen werden. Einige von euch aber, sagt sie, werden lebendig auf der Erde bleiben, um beim Kommen Jesus direkt verwandelt zu werden. Stellt euch vor, wenn ich das sagen würde, dass einige von euch die Würmer sehen, aber andere von euch. Ich möchte es nur schildern, damit ihr seht, diese unmittelbare Wiederkunftserwartung hat sie durch das ganze Leben begleitet. Sagt sie, unsere Kinder werden wohl nicht mehr auf das College gehen, weil vorher der Herr kommt. 1876, 4 Jahre danach, Kinder waren jetzt dann groß, es ist wirklich nicht weise, jetzt noch Kinder zu bekommen, die Zeit ist zu kurz, die Gefahren der letzten Zeit stehen unmittelbar bevor. 1872. Sie schreibt dies in der Zukunft noch. Sie stehen bevor, wenn auch unmittelbar. 1885, in diesem Zeitalter, wo bald die Endzeitszenarien stattfinden. Auch hier noch ein Stück in die Zukunft, allerdings projiziert auf das jetzige Zeitalter, in der sie lebte. Und dann habe ich mir erlaubt, ein kleines bisschen in dem Buch Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, der große Kampf nachzublättern, und zwar in einer alten Ausgabe. Und dort schreibt sie in Kapitel 34, die Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, steht unmittelbar bevor. Merkt ihr auch hier noch die Erwartung, das wird zwar bald, sofort, aber sie steht noch zuvor. Ab Kapitel 35 wechselt sie in die Gegenwartsform, wenn sie über das Gesetz zur Sonntagsheiligung spricht. Die jetzt stattfindenden Ereignisse. Das heißt, sie sieht die absolute Endzeitgeschehen, sieht sie aktuell in ihrer Zeit. Die jetzt stattfindenden Ereignisse zeigen einen raschen Fortschritt zur Erfüllung der Weissagungen. Wir sind jetzt im Begriff, den Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum aufzunehmen, einen Kampf zwischen Gesetzen der Menschen und den Geboten des Herrn. Die Kräfte, die sich nun in diesem Streit vereinen, sind jetzt an der Arbeit. Und sie spricht hier von der Verbindung des Katholizismus mit dem Evangelischen oder mit dem Evangelikalen. Wir leben jetzt, sagt sie auf Seite 602, im ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der auf der Erde dahintreibenden Menschen steht nunmehr im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes Wohl hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Ist es nun berechtigt, was sie sagt? Oder, man erlaube mir diese Frage, ist das alles falsch gesehen gewesen, falsch interpretiert worden, wenn sie sagt, wir müssen uns jetzt entscheiden, welchen Weg wir einschlagen? Wir lesen in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, die Zeit der Prüfung für uns steht unmittelbar bevor, denn der Ruf des dritten Engels hat bereits eingesetzt, schreibt sie Ende des 19. Jahrhunderts. Und offiziell ist auch in unserer heutigen Adventkirche diese Naherwartung immer noch vorhanden. Der Geist dieser Erwartung durchzieht nicht zuletzt auch unsere Weltkirchenleitung. Und wenn ihr im aktuellsten Adventisten heute, in der Ausgabe, die jetzt aktuell ist, den Beitrag von Ted Wilson lest, dann könnt ihr den Atem dieser Geschichte unmittelbar auch heute erkennen. Ich für mich muss mich natürlich fragen, wie gehe ich persönlich mit dieser Naherwartung um? Ich stelle für mich fest und wir stellen für meine Familie fest, dass wir diese Lieder der Väter, dass wir diese Wiederkunftslieder nicht mehr so schmettern wie meine damalige Verwandtschaft. Ich stelle auch fest, dass wir die Offenbarung nicht mehr so heiß diskutieren und dass wir nicht mehr so darüber in Streit geraten. Wie gehe ich persönlich damit um, wenn ich feststelle, dass mich, ich gestehe es, dass mich die heutige Studienanleitung durchaus überfordert hat in meinem Verstehen. Ich persönlich, das gebe ich euch als Anregung hiermit, halte mich an die Worte Jesus. Und zwar an die Worte Jesus, die in Matthäus 24 fragen: Hey Jesus, wann wird das sein? Wann wirst du wiederkommen? Und Jesus sagt: Achtet auf die Zeichen der Zeit. Und er sagt: Passt auf, seid bereit, der Menschensohn kommt zu einer Zeit, da ihr es nicht erwartet, und lasst euch von niemanden in die Irre führen. Denn wer bis ans Ende aushält, der wird gerettet werden. Seid wachsam bis ans Ende, seid bereit für die Wiederkunft, wann immer auch dies sein möchte, sein könnte. Ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommen wird. Und jetzt folgen, und dazu möchte ich euch einladen, dieses Kapitel in Matthäus 24 aufzuschlagen. Jetzt folgen in Matthäus 24 ab Vers 42 bis Matthäus 25 fünf Gleichnisse, die uns allen sehr wohl bekannt sind. Fünf Gleichnisse, die uns darauf aufmerksam machen: Dies geschieht am Ende der Zeit, aber passt auf, wie ihr das Ganze interpretiert. Und diese fünf Gleichnisse wollen wir uns kurz anschauen, und zwar in einem Überblick, denn erst entfalten sie im Rahmen dieser Zusammenschau einen vollständigen Blick. Im 1. Matthäus 24, Vers 43, auf die Frage, letztendlich, wann wird es sein? Dieses Beispiel vom Hausherrn mit dem Dieb. Und ihr lest: Das aber sollt ihr wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Und darauf folgt: Seid bereit. Immer und jederzeit. Seid in einer ständigen Erwartung. Es kann immer passieren. Eine ständige Wachsamkeit und eine ständige Bereitschaft für das Wiederkommen. Es wird zu einer Stunde sein, da wir es und da die meisten Menschen eben es nicht erwarten. Damit ist die Frage der Wiederkunft jeden Tag aktuell. Sie ist jeden Tag aktuell für uns, aber eine Zeitberechnung erscheint mir illusorisch. Er schließt als zweites Beispiel dann unmittelbar an, in Matthäus Kapitel 24, Vers 45, das Beispiel vom treuen und vom bösen Knecht. Und in Vers 50 lesen wir: Der Herr wird an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die ihr nicht kennt. Ein unbekannter Tag. Aber auf was weist uns dieses Beispiel hin? Untätigkeit ist nicht erlaubt. Wacht, wartet auf die Wiederkunft, richtet euch darauf ein, dass es unter Umständen länger sein kann, aber arbeitet. Denn Untätigkeit als schlechte Charaktereigenschaft ist nicht erlaubt. Treue ist wichtig und Wachsamkeit. Im dritten Beispiel sagt er ganz Ähnliches. Wir kennen das natürlich. Es ist in unser Fleisch und Blut übergegangen, das Gleichnis von den Bösen, von den klugen und törichten Brautjungfern. Wir lesen in Matthäus 25, Vers 5, der Bräutigam, er kam nicht sofort, sondern als erstes steht hier eine Zeitangabe. Er blieb lange aus. Das Ganze hat sich verzögert. Und wenn wir jetzt diese Brautjungfern uns anschauen, was macht den Unterschied aus? Alle haben sie gewartet. Und im Übrigen, alle sind sie eingeschlafen. Alle glaubten und warteten auf die Wiederkunft und auf die Ankunft des Herrn. Alle waren gläubig. Oder sie glaubten dies. Der Unterschied aber liegt in den Vorbereitungen. Die Klugen hatten sich darauf eingestellt, dass es vielleicht ein kleines Stückchen länger dauern könnte. Sie hatten genügend Öl für eine etwas längere Wartezeit. Also, ihr Lieben, keine ständigen Endzeitszenarien, keine Kurzfristerwartungen. Lasst euch nicht verführen von irgendjemand. Wir wissen, dass unter Umständen ein längerer Atem notwendig sein könnte. Und es kommt darauf an, sich darauf einzustellen. Darum wachet, heißt es in Kapitel 25, Vers 13, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und lasst euch nicht durch andere verführen. Der Gedanke des Herrn, die Ankunft des Herrn, die wird ganz schnell kommen, könnte unter Umständen trügerisch sein, sagt uns dieses Gleichnis. Es kommt offensichtlich darauf an, wie wir uns vorbereiten. Es kommt auf unsere Ausstattung an. Die klugen Jungfrauen, sie hatten sich anders vorbereitet als die Törichten. Sie waren anders aufgestellt. Sie waren richtig aufgestellt und trugen den Glauben in sich. Offensichtlich hatten sie eine andere Grundeinstellung zum Thema Wiederkunft und Bereitsein. Das Gleichnis 4 und 5 deutet ebenfalls in diese Richtung. Vom anvertrauten Zehntnern heißt es ab Vers 14, der Herr gibt seinen Knechten eine große Geldsumme und er verreist. Und wie heißt es in Vers 19? Der Herr kommt nach langer Zeit wieder zurück und er fordert Rechenschaft. Ich will eure Treue prüfen und die aktive Handlungsfähigkeit eines jeden. Und ganz typisch, der Engmutige, er vergräbt selbst das Wenige, das er hat. Und der Herr sagt, du böser und fauler Knecht, dir wird weggenommen, was du hast, und du verlierst das Recht, angenommen zu werden. Es kommt also nicht nur darauf an, einfach zu warten auf den Herrn, die Hände in den Schoß zu legen, das, was dir gegeben ist, einfach nur einzugraben. Es kommt in dieser Zeit des Wartens auf unser aktives Handeln an. Unser verantwortungsvolles Handeln als Christen, die Ereignisse und die Ergebnisse unseres Handelns als Christen sind entscheidend. Wie setzen wir die Gaben, die uns der Herr gibt? Wie setzen wir unsere persönlichen Möglichkeiten, die uns der Herr geschenkt hat, ein, zugunsten des Herrn? Und welchen Ertrag bringen diese? Wir haben offensichtlich eine Aufgabe. Und diese Aufgabe gilt es zu erfüllen, bis der Herr kommt, während dieses Wartens. Und das Beispiel Nummer 5, das bei mir in der Bibel überschrieben ist vom Weltgericht, gibt uns einen ganz klaren Hinweis worauf es ankommt. Auch dieses Gleichnis müsste uns in Fleisch und Blut übergegangen sein. Worum geht es? Es ist das Gleichnis von den Schafen und Böcken. Und da kommen wir in eine Endzeitszene, das unmittelbare Kommen des Herrn geschieht. Und da haben wir wieder diese Entscheidung, wer steht rechts und wer steht links vom Herrn. Und dann kommt es auf die Frage an, was hast du denn eigentlich getan während der Zeit deines Wartens? Und wohin wird dich der Herr stellen? Natürlich kommt es darauf an, dass wir zur Rechten Gottes stehen. Und da sagt der Herr, und ich lese Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Anfang der Welt an bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Da steht ganz deutlich, worauf es ankommt während der Zeit dieses Wartens. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Und ich bin krank gewesen. Ihr habt mich besucht im Krankenhaus, im Seniorenheim. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann, ihr Lieben, gibt es für mich eine ganz, ganz überraschende Wendung. Und zwar im nächsten Text. Sie sind überrascht. Dann werden ihm die Gerechten antworten. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann war denn das überhaupt? Wie erklären wir uns diese Selbstverständlichkeit? Hey, pass auf, wir haben unser ganzes Leben so geführt. Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Eine Warnung ist damit verbunden. Wir sollen uns nicht von falschen Vorstellungen täuschen lassen. Es genügt offensichtlich nicht nur bereit zu sein und auf den Herrn zu warten. Es genügt nicht nur zu wissen, dass der Herr bald kommt. Es kommt überraschenderweise auf etwas anderes an, nämlich auf die Herausforderung und den großen Anspruch, was haben wir für Christus und gegenüber unseren Mitmenschen eigentlich getan in der Zeit, wo der Herr nicht hier war und wo wir auf ihn gewartet haben. Wir haben Hungrigen zu essen gegeben, wir haben Durstigen zu trinken gegeben. Haben wir Fremde aufgenommen? Haben wir Nackte gekleidet oder Kranke besucht? Haben wir die im Gefängnis sitzen besucht? Alles für Christus? Die wichtigste Frage bei der Entscheidung, stehen wir dann rechts oder links, ist nicht die Frage des Wann, sondern die Frage des Was wir in dieser Zeit des Wartens auf den Herrn getan haben. Alle sagen, die Wiederkunft des Herrn lässt auf sich warten. Es dauert vielleicht noch etwas länger. Aber, ihr Lieben, seien wir nicht nur Wartende, sondern seien wir Handelnde für den Herrn und für unseren Mitmenschen. Denn da wird sich entscheiden, wo uns der Herr hinstellt. E.G. Weit sagt dazu: Wenn die Völker vor dem Herrn versammelt werden, wird es nur zwei Klassen von Menschen geben. Ihr ewiges Schicksal wird allein davon abhängig, was sie dem Herrn in der Gestalt armer, leidender Mitmenschen getan oder verweigert haben. Dieser christlich-soziale Ethos wird von Jesus Christus selbst immer wieder betont. Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit, an der Liebe. Und Hosea sagt: Eure Opfer, die interessieren mich nicht. Hey Leute, es kommt darauf an, welche Barmherzigkeit, welche Liebe ihr im Herzen tragt und was ihr für eure Mitmenschen und für den Herrn macht. Wer einem dieser euren Geringeren nur einen Becher Wasser gibt, heißt es in Matthäus 10, Vers 42. Und natürlich ist dies das wichtigste Gebot: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Hier in diesem Gleichnis, das im fünften Gleichnis vom Weltgericht kulminiert, wird ganz deutlich: Es kommt darauf an, auf der richtigen Seite am Ende zu stehen. Es kommt darauf an, was wir während dieser Zeit des Wartens getan haben. In Gottes Gericht geht es um die Frage, welches Mitgefühl und welche Liebe wir unseren Menschen ganz konkret entgegengebracht haben. Wie ist unsere Empathie? Wie ist es bestellt in einer Welt, die immer liebloser wird? Wie ist es um uns bestellt, um unsere Empathie, um unsere Liebe zu den Mitmenschen? Und nicht nur das, was wir im Herzen tragen, sondern das, was wir tagtäglich tun. Offensichtlich ist dies der Maßstab. Der Maßstab, inwieweit es uns gelingt, Gottes Liebe nach außen zu spiegeln. Ein hoher Anspruch, und fast komme ich mir jetzt vor wie ein Moralapostel, ihr Lieben. Komm aber um diese wichtigen Texte, die der Herr unmittelbar gesprochen hat, nicht herum. Überraschende Ereignisse werden kommen. An den Früchten wird man die Nachfolger des Herrn erkennen. Und wir wissen auch von dem Text: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Und dieser Wille des Vaters hat offensichtlich etwas zu tun mit dem göttlichen Prinzip einer überwältigenden Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die selbst davor nicht zurückgeschreckt hat, seinen eigenen Sohn zu opfern. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Ich fasse zusammen: Die Frage der Wiederkunft ist in der Tat eine Frage der Identität der Siebenten-Tags-Adventisten. Die Frage der Wiederkunft und auch die Frage des Wann tragen wir natürlich in unserem Namen, Adventisten. Ohne unsere Geschichte, ohne diese Wiederkunftserwartung an den Herrn, auch ohne die Prophetie, wären wir als Adventisten austauschbar. Wir würden in uns zusammenbrechen. Damit haben auch die apokalyptischen Visionen der Offenbarung einen zentralen Stellenwert für die Identität der Siebenten-Tags-Adventisten. Natürlich ist es legitim, dies zu studieren, sich meinetwegen auch darüber zu streiten. Natürlich ist es legitim, Lieder der Wiederkunft zu schmettern, wie es meine Verwandtschaft getan hat. Die Erkenntnisse der Siebenten-Tags-Adventisten, nicht zuletzt zur Drei-Engels-Botschaft, sind einmalig Und es ergibt sich daraus unser Auftrag, anderen Menschen das Wort von der Wiederkunft des Herrn zu verkünden. Einen Fehler dürfen wir dabei allerdings nicht machen. Unwichtiges vor dem Wichtigen zu verkünden. Es kommt nicht primär auf den zeitlichen Horizont der Wiederkunft an, sondern es kommt an auf den menschlichen Vordergrund. Es geht nicht um die Zeit primär, sondern es geht um unsere Bereitschaft und es geht um unsere Handlungsfähigkeit. Die wichtigste Lehre aus den synoptischen Endzeitreden Jesus lautet: Wir sollen treue Knechte Christi sein. Immer, jeden Tag, tagtäglich. Wir müssen und wir sollen jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter, als ob Christus morgen kommt. Nötig sind Geduld, Hoffnung und Glaube. Nötig sind Geduld, Hoffnung, Glaube und die Liebe Gottes zu unseren Mitmenschen. Ihr Lieben, ich komme zurück auf Hebräer 10, den zweiten Teil, und möchte damit enden. Das Bekenntnis der Hoffnung. Was schreibt Paulus? Ja, sagt er, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Andere Bibelübersetzer schreiben, was ihr nötig habt, ist Geduld oder standhaftes Ausharren. Verliert die Hoffnung nicht. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, dann werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Vers 38. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und der im Glauben festbleibt, der wird leben. Wer sich aber von mir abwendet, zu dem werde ich auch nicht halten. Denn wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören vielmehr zu denen, die im Glauben an den Herrn festhalten und dadurch ihr Leben rettet und ihr Leben retten. Ihr Lieben, das hoffe ich, dass wir diese Hoffnung in uns tragen, auch weiterhin. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und er hält und sagt uns zu, was er uns versprochen hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, so wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. In Vers 35 sagt er, so gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf, denn euer Glaubensmut wird einmal reich belohnt werden. Martin Luther schreibt, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn. Möge Gott uns dies schenken. Amen. Nehmt diesen Segen mit nach Hause und durch die ganze Woche. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und sie werden dich loben. Denn bei dir sind sie geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück. Den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. So geht nun nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Und gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott, dieser Tag gehört unserem Herrn. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt uns Kraft. Amen.